Ja, ganz herzlichen Dank dem Musikteam. Ich habe mich sehr über das Eingangslied nochmal gefreut. Das finde ich ganz toll, auch wie ihr das gerade spielt und performt. Große Klasse. Vielen Dank, dass ihr uns schon so toll mitgenommen habt. Und jetzt zum Glockenschlag sozusagen beginnen wir pünktlich mit der Predigt. Und ich möchte, bevor ich meine Gedanken mit euch teile, noch kurz beten. Lieber Gott, ich danke dir für dein Wort. Dank dir, dass wir auch einen Vers haben, den wir mit in dieses Jahr nehmen dürfen und das wir jetzt gleich betrachten wollen. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass dieses Wort Eingang findet in uns und ja, sich in uns entfaltet und uns stärkt und zurüstet. Amen. Ja, die Jahreslosung, alte Tradition, so am Anfang des Jahres, dass wir diesen Vers, der da über diesem neuen Jahr stehen soll, näher betrachten wollen. Und ich möchte mich diesem Vers annähern, so ein bisschen einen größeren Bogen schlagen. Und meine erste Eingangsfrage, die ich mitgebracht habe, an mich, aber auch an euch, an uns alle sozusagen, wäre die Frage, die eigentlich von ganz essentieller Bedeutung ist, nämlich die Frage, wer bist du? Oder wenn wir uns selber diese Frage stellen, wer bin ich? Wer bist du? Wer bin ich? Und damit ist eine Frage gestellt, die unsere Identität betrifft. Und die Frage und die Auseinandersetzung mit meiner Identität, mit deiner Identität ist, wenn wir gerade so in die sozialen Foren gehen, in die sozialen Netzwerke, ins Internet, hat das eine ganz große Bedeutung wieder gewonnen. Und gerade jüngere Menschen diskutieren diese Frage nach Identität ja sehr leidenschaftlich und sehr eindringlich. Und wenn wir über Identität nachdenken wollen, dann macht es natürlich wie immer Sinn zu überlegen, worüber sprechen wir denn da eigentlich? Und ich habe hier mal so eine Definition mitgebracht, die ich sehr frei nach einem Artikel in der Zeitschrift Spektrum der Wissenschaft, kennen vielleicht einige, und da gibt es im Rahmen der Psychologie, gibt es da eben auch ein Magazin, was sich mit psychologischen Themen auseinandersetzt. Und ich habe es etwas freier, zitiere ich es hier, weil ich es noch mal ein bisschen umgeschrieben habe. Identität betrachtet den einzelnen Menschen in seinem sozialen Umfeld. Dabei bekommt die Frage nach der Identität eine universelle, das heißt allgemeine, und eine kulturspezifische Dimension. Es geht immer um eine Verbindung zwischen dem subjektiven Innen und dem gesellschaftlichen Außen und damit um eine individuelle soziale Verortung. Die Notwendigkeit zur individuellen Identitätskonstruktion verweist auf das menschliche Grundbedürfnis nach Anerkennung und Zugehörigkeit. Boah, da war ein dicker Brocken hier. Um es nochmal zusammenzufassen, wenn wir über die Identität nachdenken, dann geht es eigentlich um zwei Blickrichtungen. Einmal die nach innen, wer bin ich selber, welches Bild habe ich von mir, und der Blick nach außen, wie wirkt dieses Bild nach außen in die Gesellschaft hinein, wie positioniere ich mich da in die Gesellschaft hinein. Und letztlich geht es natürlich um ein ganz zentrales Thema, das uns alle betrifft als Menschen im gesellschaftlichen Kontext. Es geht um Anerkennung, um Zugehörigkeit. Und das ist auch der Punkt, der hier gesellschaftlich diskutiert wird. Und jetzt gehe ich weiter mit einer steilen These. Ich folge dieser Frage, wer bin ich? Und ich sage jetzt ganz frech und ganz dreist, du bist eine Nummer. Und ich bin eine Nummer. Der Mensch in der modernen Gesellschaft ist erstmal und zuallererst eine Nummer. Und zwar nicht nur eine Nummer, sondern ein ganzer Batzen an Nummern. Und ich habe mal ein paar Nummern aufgelistet, in denen wir uns wiederfinden. Zuallererst bist du eine Nummer im Personalausweis. Du hast eine Personalausweisnummer. Kannst du nachgucken, in deinem Personalausweis. Dann, als Bürger dieses Landes, hast du und bist du eine Steuer- und eine Steueridentifikationsnummer. Du hast eine Mitgliedsnummer in der Krankenkasse. Du hast eine Führerscheinnummer und natürlich hast du eine Kontonummer deiner Bankverbindung. Und du hast eine Personalnummer deines Arbeitgebers und so weiter und so weiter. Und wenn du in diesen ganzen Lebensbereichen unterwegs bist und du hast diese Nummer nicht, dann kommst du da nicht weiter, dann läufst du vor verschlossene Türen, dann bist du nichts. Versuch mal mit deiner Krankenkasse irgendeine Formalie zu regeln und du kannst deine Nummer nicht sagen, dann legen die auf, dann kannst du es vergessen. Also, wer bin ich? Identität, ich bin eine Nummer. Und wer sieht dich? Wer sieht mich als Nummer? Auch hier bleibe ich ein bisschen provokant und sage, du wirst schon gesehen. Aber wer sieht dich? Vor allen Dingen die, die dein Geld wollen. Die sehen dich. Und da hätten wir wieder eine ganze Liste von denen, die dich sehen. Zum Beispiel die Suchmaschinen, die dein Verhalten und dein Surfverhalten im Internet analysieren. Die sehen dich. Dich sehen die Unternehmen, die dein Kaufverhalten durch Nutzung elektronischer Zahlungsmittel speichern und analysieren. Dich sehen auf jeden Fall die Betreiber der sozialen Netzwerke im Internet. Und dich sehen auch die Finanzämter und die staatlichen Behörden, zum Beispiel, wenn es um Gesetzesübertretungen geht. Die sehen dich und die schreiben dich auch an und sagen dir, dass sie dich gesehen haben. Der Klassiker ist die berühmte Blitze, wo dann nochmal ein schönes Foto dabei ist und wo man sich richtig ärgern kann. Wer bin ich? Identität? Wer sieht mich? Du bist Statist für die Statistik. Und so klein wir uns dann manchmal fühlen und so unbedeutend, und das ist ja teilweise wirklich die Wirklichkeit, gibt es doch immer wieder Fälle und Situationen, ganz selten, wo einer dieser kleinen Menschen, einer von uns, einer von den Menschen, die unbedeutend sind, aus der Anonymität der Masse hervortreten und die dann ungewollt, vielleicht auch gewollt, sichtbar werden, manchmal auch vor der ganzen Welt. Eine von diesen sehr unbedeutenden Menschen ist Mahsa Amini, eine junge Frau im Iran. Die 22-Jährige wurde im September 2022 von der iranischen Sittenpolizei verhaftet, weil sie ihr Kopftuch nicht vorschriftsmäßig getragen hat in der Öffentlichkeit. Sie wurde verhaftet, sie wurde im Polizeigefängnis verhört und überlebte das Verhör nicht. Wir wissen um Folterpraxis, wir wissen um die Not der Menschen in diesen Gefängnissen. Was die Behörden nicht bedacht haben, ist, dass das der Tropfen war, der das Fass der Verzweiflung und der Wut zum Überlaufen gebracht hat und zu einer Protestwelle zuerst im Iran, aber auch mittlerweile weltweit geführt hat und ja, was dieses Regime jetzt sehr unter Druck bringt. Ich komme zu unserem Text. Und ihr wisst, und es ist ja auch schon angekündigt worden, dass es heute um die Jahreslosung 2023 geht. Im Mittelpunkt dieses Textes, den ich heute betrachten möchte, steht auch eine Frau. Sie heißt Hagar. Und die Bibel präsentiert Hagar auch als ein Opfer. Sie ist ein Opfer im Ränkespiel einer männerdominierten Gesellschaftsordnung. Und wir können den Text lesen im ersten Mosebuch und ich lese hier den eigentlichen Vers der Jahreslosung im Kontext der Geschichte, die erzählt wird. Und darin werden wir dann auch Hagar besser kennenlernen und ihr Schicksal besser nachvollziehen können. Ich lese aus der Guten Nachricht im heutigen Deutsch und dieses Kapitel ist überschrieben bei mir mit Abraham will Gott nachhelfen, Hagar und Ismael. Abrahams Frau Sarai hatte eine ägyptische Sklavin namens Hagar. Da sie selbst kinderlos geblieben war, sagte sie zu ihrem Mann, du siehst, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt, aber vielleicht kann dir meine Sklavin an meiner Stelle einen Sohn gebären, ich überlasse sie dir. Abraham war einverstanden und Sarai gab ihm ihre ägyptische Sklavin zur Frau. Er lebte damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als sie merkte, dass sie ein Kind bekommen würde, begann sie auf ihre Herrin herabzusehen. Da sagte Sarai zu ihrem Mann, ich habe dir meine Sklavin überlassen. Seit sie weiß, dass sie ein Kind bekommt, verachtet sie mich. Das ist Unrecht und du bist schuld daran. Ich rufe den Herrn als Richter an. Abraham erwiderte, sie ist deine Sklavin, mach mit ihr, was du willst. Sarai ließ Hagar die niedrigsten Arbeiten verrichten, da lief sie davon. In der Wüste rastete Hagar bei dem Brunnen, der am Weg nach Schur liegt. Da kam der Engel des Herrn zu ihr und fragte sie, Hagar, Sklavin Sarais, woher kommst du? Wohin gehst du? Ich bin meiner Herrin davongelaufen, antwortete sie. Da sagte der Engel, geh zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Der Herr wird dir so viele Nachkommen geben, dass man sie nicht zählen kann. Du wirst einen Sohn bekommen und ihn Ismael, in Klammern Gott hat gehört, nennen. Denn der Herr hat deinen Hilferuf gehört. Ungezügelt wie ein Wildesel wird er leben. Er wird gegen jeden kämpfen und jeder gegen ihn. Er lebt getrennt von seinen Brüdern und fordert sie alle heraus. Jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Vers, der uns durch dieses Jahr begleitet, Vers 13. Hagar rief, habe ich wirklich den gesehen, der mich anschaut? Und sie gab dem Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, den Namen, du bist der Gott, der mich anschaut. Darum nennt man jenen Brunnen Berlai Roy, Brunnen des Lebendigen, der mich anschaut. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Hagar gebar einen Sohn und Abraham nannte ihn Ismael. Abraham war damals 86 Jahre alt. Hagar, eine Nebenfrau des Abraham, eine Sklavin von Sarai, spielt im Familienbund eine untergeordnete Rolle. In der Bibel wird von Hagar tatsächlich nur an 2 Stellen gesprochen. Hier die zitierte Stelle im 1. Mose 16 und später geht Paulus im Galaterbrief nochmal auf Hagar ein und erwähnt sie, aber in einem übergeordneten theologischen Kontext. Wir wissen, wenn wir mit biblischen Personen uns auseinandersetzen und vor allem die Namen dann wissen dieser Person, dass diese Namen immer auch eine Bedeutungsebene haben. Die sind nicht einfach nur so genannt, sondern haben im Grunde eine Bedeutung, die auch mit einem theologischen Programm belegt sind. Hagar selber, der Name, ist ein ganz und gar unjüdischer, unhebräischer Name. Es ist ein arabischer Name. Kommt aus dem Arabischen und wir wissen aus dem Kontext der Texte, dass Hagar offensichtlich aus Ägypten stammt und wir wissen auch, dass Abraham ja eine Zeit lang in Ägypten gelebt hat und man vermutet, dass Hagar sozusagen dann mitgekommen ist aus der Zeit. Übersetzt heißt der arabische Wortstamm von Hagar die Fremde. Und das ist schon auch ein Programm. Der Hintergrund der Geschichte ist offensichtlich: Sarah und Abraham leiden unter ihrer Kinderlosigkeit. Und das, was hier jetzt passiert, hat durchaus eine theologische Dimension. Es ist nämlich der Versuch, im Grunde Gott ein bisschen nachzuhelfen. Im 1. Mose 15, 1 bis 6 steht nämlich die Erwähnung, wie Gott einen Bund mit Abraham macht. Ich lese Verse 1 bis 6. Der Herr erschien Abraham und sagte zu ihm: Erschrick nicht, Abraham, ich werde dich beschützen und reich belohnen. Herr, mein Gott, erwiderte Abraham, womit willst du mich denn belohnen? Du hast mir keine Kinder gegeben und ein Sklave, mein Hausverwalter Elisea aus Damaskus, wird mich beerben. Nein, sagte der Herr, du wirst einen Sohn bekommen, der soll dein Erbe sein. Er führte Abraham aus dem Zelt. Sieh die Sterne am Himmel, sagte er, kannst du sie zählen? So unzählbar werden deine Nachkommen sein. Abraham vertraute auf die Zusage des Herrn und so fand er Gottes Anerkennung. Dieses Vertrauen hat nicht lange gehalten. Und so kommen sie, Sarah und Abraham, zu einem sehr pragmatischen Lösungsansatz und haben gesagt, naja, wird nichts mit Gott, Verheißung war wohl doch nicht so ernst gemeint, helfen wir mal ein bisschen nach. Und so schläft Abraham mit Hagar. Aber der ersehnte Sohn aus der Beziehung wird hier zum Anlass für Neid und Missgunst. Hagar wird zwar nicht in die Wüste geschickt, aber die Lebensumstände sind so widrig, dass sie freiwillig die Wüste bevorzugt vor ihrem familiären Dasein. Hagar fühlt sich aussortiert, verstoßen, und indem sie in die Wüste geht, setzt sie sich bewusst auch dem Tod aus. Identität. Ausgehend von der Frage, wer bin ich, wer bist du, haben wir hier eine Person kennengelernt, die ja die zentrale Figur ist, auch für unsere Jahreslosung. Und ich habe jetzt den Punkt 2 zum Thema Identität herausgearbeitet mit einer ja weiterhin ketzerischen Frage: Wer ist Gott? Fragezeichen. Wenn wir unsere deutschen Bibeln lesen, dann lesen wir eigentlich immer nur zwei Bezeichnungen. Entweder spricht unsere Bibel von Gott oder vom Herrn. Aber in den hebräischen Originaltexten, in den Urtexten, haben wir eine ganze Reihe von Benennungen, die die Bibel für Gott verwendet. Wir haben gerade die Geschichte des Bundes Abrahams mit Gott gelesen, Kapitel 15 aus dem 1. Mose. Und der Gott, der hier diesen Bund macht mit Abraham, hat den Namen Shaddai oder in Klammern El Shaddai. Ich muss immer an ein Lied denken, Gesa, es gibt ein Lied, wo dann El Shaddai und wo eben die ganzen Gottesnamen in einem Lied auch verarbeitet sind. Das kommt mir mal in Sinn. Und da haben wir noch so einen Bezug zu diesen hebräischen Gottesnamen. Shaddai heißt übersetzt Allmächtiger. Der Allmächtige oder ne, im Englischen Almighty. Also Allmächtiger Gott. El, die Kurzsilbe El, steht immer für Gott. Und das ist sozusagen eine Bezeichnung Gottes, die gerade in diesen frühen Bibeltexten, in den Urtexten immer wieder verwendet wird. El Shaddai. Erst später stellt sich Gott dann selber gegenüber Mose vor, mit seinem Namen, und das ist quasi der zentrale Name Gottes in der Bibel im Alten Testament, der Name Jahwe. Und Jahwe ist problematisch, weil Jahwe eigentlich nicht so wirklich übersetzbar ist. Jahwe besteht nämlich nur aus 4 Buchstaben. J-H-W-H. Und wenn man irgendwie versucht, sich diesem Begriff zu nähern, Jahwe, dann liefert Gott selbst den Schlüssel zur Bedeutung seines Namens, den Gott für sich selber verwendet, indem er Mose sozusagen beruft. Wir können das nachlesen im 2. Mose 3, Vers 14. Das ist diese Geschichte mit dem brennenden Dornbusch. Ihr kennt sie alle. Jahwe im Hebräischen kann gedeutet werden, angenähert werden über die hebräischen Begriffe Ehe, Asche, Ehe. Und übersetzt heißt, ich bin der, ich bin da. Sehr schräg für uns. Und ich habe mich dabei erinnert an dieses grammatische Mysterium, Alex, bei deiner letzten Moderation, wo wir diese grammatische Verwerfung hatten, ich bin, der ich sein werde. Hier ist im Grunde der Schlüssel gelegt im Gottesnamen. Ich bin der, ich bin da. Das wäre die deutsche Übertragung. Oder wir können es weiterfassen, wir können das durchdeklinieren. Ich bin der, der ich sein werde. Was bedeutet das, wenn Gott sich so vorstellt? Gott ist nicht in eine Schublade zu stecken. Gott ist nicht irgendwo in ein Gedankengebäude einzusperren, sondern Gott entäußert sich. Gott stellt sich vor. Gott interagiert mit seinen Menschen. Und in diesem Interagieren, in dieser Interaktion, in diesem Erleben Gottes, wird Gott erst, ja, Person, wird Gottes Identität erfahrbar. Die Jahreslosung für dieses Jahr stellt ebenfalls einen Gottesnamen in den Mittelpunkt. Der Name, den Hagar hier verwendet für Gott, den sie hier erlebt, dem sie begegnet ist in Form dieses Engels, ist El-Roi. Oder übersetzt, du bist der Gott, der mich anschaut. Spannend. Wir stolpern da schnell drüber, aber ich finde es total bedeutsam, dass wir eine Jahreslosung haben, die den Namen Gottes in den Mittelpunkt stellt. Du bist der Gott, der mich anschaut. Und das Spannende, finde ich hier, ist, dass diese Benennung, diese Bezeichnung Gottes, dieser Name Gottes nicht ein Name ist, den Gott für sich selber wählt, sondern den eine Fremde, eine Sklavin, ein Opfer, eine Ausgestoßene ihrem Gott verleiht. El-Roi ist der Gott, der Hagar in ihrer Ausweglosigkeit und Not begegnet und ihr neue Lebensperspektiven eröffnet. Identität 3. Wer bin ich vor Gott? Fragezeichen. Die Erfahrung Hagars mit Gott will die Bibel nicht als biografische Fußnote einer ungerecht behandelten Frau in alter Vorzeit verstanden wissen, sondern versteht sich als sehr grundsätzlich. Glauben, Gottvertrauen, er wächst immer aus der Gottesbeziehung, aus meinem Erleben, wenn ich mit Gott in Verbindung trete. Von daher lebt und nährt sich mein Glaube aus der vertrauensvollen Interaktion mit meinem Gott. Auf dieser Basis darf ich mich trotz meiner vermeintlichen Bedeutungslosigkeit als einen Menschen erachten, den Gott sieht. Gottes Blick ruht auf mir und es ist der Blick liebender Eltern, ein fürsorglicher Blick und nicht der Blick eines Richters, eines Anklägers, der mein Fehlverhalten gnadenlos registriert. Indem Gott mich ansieht, indem Gott mich sieht, erweist er sich als Jahwe. Ich bin da. Ich bin für dich da, immer und überall. Ich komme zum Schluss. Die junge Iranerin Mahsa Amini hat den vielen Opfern der iranischen Gewaltherrschaft einen Namen und ein Gesicht gegeben. Und es ist wichtig, sich dessen zu erinnern und dieses Schicksal auch immer wieder zu erwähnen. Sie wurde nicht durch ein Wunder gerettet, aber vielleicht war ihr Tod und jetzt in der Folge das mutige Aufbegehren iranischer Frauen und auch Frauen weltweit gegen Unrecht und Gewaltherrschaft der erste Schritt, dieses Regime zu überwinden. Die Sklavin Hagar ist zwar nur eine Randnotiz in den biblischen Texten, doch wird ihr Sohn Ismael, Gott erhört, das war die Bedeutung des Namens, in der Folge zum Stammvater der Araber und er und sein Vater Abraham gelten als Propheten des Islams. Damit kommt Abraham und mit ihm auch Sarah und Hagar eine besondere Rolle im interreligiösen Dialog zwischen Judentum, Christentum und Islam zu, die auch als abrahamitische Religion bezeichnet werden. Die Jahreslosung aus 1. Mose 16, Vers 13 verhilft mir aber auch ganz persönlich zu einer Identität, die mir Gottes liebevoller Blick verleiht. Gott sieht mich, Gott sieht dich und liebt dich. Und das ist ganz bedeutsam für mein Selbstverständnis, für meine Identität. Denn mit diesem Zuspruch öffnet die Liebe Gottes meine Seele auch zur Selbstannahme. Und das ist ein ganz wichtiger, heilsamer Prozess. Hans-Joachim Eckstein, den ich immer gerne mal zitiere, hat diesen Prozess der Selbstannahme unter den Augen Gottes in einem Gedicht, wie ich finde, in einer sehr schönen Art und Weise nochmal niedergeschrieben. Das Gedicht heißt Niemand anders. Ich bin niemand anders als ich selbst und brauche auch kein anderer zu sein. Nur anders will ich noch werden, nämlich noch mehr ich selbst. So wie Gott mich sieht und ich mich immer wieder erkenne. So wie Gott mich will und ich mich selber schätze. Amen. Ich wünsche uns ein gesegnetes neues Jahr und ich wünsche uns, dass wir in all diesen Situationen, wo wir uns bedeutungslos finden, wo wir uns in die Wüste geschickt empfinden, dass wir immer wieder spüren, dass Gottes liebevoller Blick auf uns ruht und uns begleitet. Amen.